Habt ihr euch mal Gedanken darüber gemacht, wer wohl der berühmteste Feuerwehrmann der Welt ist? Fällt euch sofort ein Name ein? Mir ja. Red Adair, hier ist Hermann von Brandpunkt on Air. Servus, hallo und Gude! Red Adair, der berühmteste Feuerwehrmann der Welt. Was braucht's eigentlich? Oder was man braucht, um so eine Ikone zu werden? Wir vom Einsatz Leben Podcast, Carina und ich, haben uns da mal Gedanken drüber gemacht, weil uns dieser Name als Feuerwehrleute natürlich immer und immer wieder begegnet. Also Leute, was ist denn eigentlich eine Ikone? Das ist immer das Erste, über was man sich Gedanken machen muss. Normalerweise kommt das Ding ja aus dem Griechischen Icon und bedeutet Bild. Es bedeutet einfach Bild. Das ist der griechische Ursprung von diesem Wort und man hat da früher ein religiöses Gemälde oder einen Schrein mit in Verbindung gebracht. Also man hat etwas verehrt mit so einer Ikone. In der Regel war das früher hier im Christentum der Jesus Christus, mit dem man so einen Schrein oder so ein Gemälde gewidmet hat und das nannte man ikonisch. Es hat aber noch eine weitere Bedeutung und das ist das, worüber wir heute sprechen wollen, nämlich eine Person oder eine Sache, die bestimmte Werte oder Vorstellungen verkörpert, so ein bestimmtes Lebensgefühl oder ein ganz cooles Bild, sinnbildlich gesprochen, rausbringt. Also auffällige Merkmale, die bewundert werden, insbesondere weil sie in einem bestimmten Bereich ganz, ganz großen Einfluss und Bedeutung hatten oder haben. Tja, also irgendwie jemand, den man nicht vergisst. Das klingt sehr theoretisch, aber was macht denn genau einen Menschen zu einer Ikone? Bevor wir uns über den Red Adair unterhalten, müssen wir erstmal überlegen, wie kommt's denn dazu? Wie kann man denn eine Ikone werden oder ikonisch aktiv sein? Muss man irgendwie coole Entscheidungen treffen? Muss man irgendwas kultivieren? Muss man bestimmte Gaben haben, um sowas zu werden? Es gibt so 9 Punkte, an denen kann man festmachen, ob jemand eine Ikone ist oder nicht. Die finde ich sehr interessant. Ich habe auch mal geguckt, welche Menschen gibt's denn, die auf diese 9 Punkte zutreffen. Und der erste Punkt, den ich rausgefunden habe, Menschen, die zu Ikonen werden, müssen ganz, ganz coole oder kühne Ziele haben. Und auch dran festhalten, nicht aufgeben. Ja, da ist mir aufgefallen, die J.K. Rowling, die habt ihr bestimmt schon mal gehört, diesen Namen, die hat nie aufgegeben, denn es gab jahrelang keinen einzigen Verlag, der ihre Bücher haben wollte. Sie hat das so oft probiert und immer wieder probiert. Sie hatte das Ziel, das kühne Ziel mit ihren Büchern, ihr wisst schon, Harry Potter, Hermine Granger und so weiter, dass sie diese Bücher rausgeben wollte. Sie war absolut überzeugt, dass diese Bücher gut sind. Und alle Verlage, die sie ansprach, haben Nein gesagt. Und sie hat durchgehalten. Und was draus geworden ist, wissen wir alle. Ikonen sind aber auch extreme Pioniere. Es gab im Basketball einen Menschen, der diesen Sport über Körperlichkeit und viele weitere Dinge revolutioniert hat. Und ihr wisst sofort, an wen ich denke, Michael Jordan. Der berühmteste Basketballer der Welt. Und der hat diesen Sport, sagen wir mal, noch viel, viel bekannter gemacht, auch außerhalb der USA, als es bis dahin war. Drittens, diese Menschen, die haben überhaupt keine Angst vor irgendeiner Konkurrenz. Die haben keine Angst, dass irgendjemand sie kopiert. Die schauen nicht nach links, nicht nach rechts, nicht zurück, sondern nur nach vorne. Und da habe ich auch mal recherchiert. Es gibt einen Menschen, der auch in jeder, ja, vor allem in der Filmwelt oder in der Zeichentrickwelt oder überall da bekannt ist, der genau das gemacht hat, Walt Disney. Auch da braucht man nicht lang drüber nachzudenken, was ist denn das für ein Typ? Das ist eine Ikone. Man weiß sofort, wer das ist. Und dann habe ich einen Menschen gegoogelt, weil ich überlegt habe, wer hat mal so einen richtig einzigartigen Standpunkt gehabt? Wer hat sich von der Masse abgehoben? Und das ist ein Mensch, der, glaube ich, nicht so bekannt ist. Das ist ein Inder und der hieß oder heißt Deepak Chopra. Habt ihr wahrscheinlich noch nie gehört. Das Ding an dem ist, der hat damals erzählt, dass Meditation den Alterungsprozess aufhalten kann. Und die ganze Welt hat aufgeschrien und hat gelacht, jo, ist klar, Junge, ne? Alterungsprozess aufhalten, wie soll denn das gehen? Er hat aber immer gesagt, man kann über Meditation den Alterungsprozess verzögern. Du kannst letztendlich nicht aufhalten, dass du irgendwann einmal stirbst, aber er hat nachgewiesen, dass über psychophysisches Wohlbefinden, also diese Meditation, der Alterungsprozess aufgehalten ist. Und heute weiß das jeder Wissenschaftler. Find ich ein Ding. Könnt ihr mal googeln, ist echt ein Hammer. Man muss aber fünftens auch ganz mutige und polarisierende Meinungen haben. Und auch da gibt's einen Mensch, der ist wahnsinnig berühmt, aber ganz auch oft gehasst. Er hat zum Beispiel eine Weltraumtheorie aufgestellt, dass es möglich sein muss, irgendwie so einen Linienverkehr in den Weltraum einzurichten. Und auch da hat die ganze Welt gesagt, jo Junge, du hast schön einen am Rad. Der Typ heißt Elon Musk. Und natürlich kennt ihr den auch aus dem Fahrzeugbereich, also aus dem Pkw-Bereich. Aber er ist wirklich drauf und dran, ein, ich will fast sagen, Taxiunternehmen in den Weltraum zu entwickeln. Und er lässt nicht locker. Und jeder, der ihn jetzt, sagen wir mal, als Ikone kennt, wird inzwischen auch einen gewissen Glauben daran haben, dass der das schafft. Und diese Menschen setzen eben auch konsequent ihre Taten um, also Ikonen. Da gibt's auch wieder einen, ich habe gelesen, dass der Thomas Alva Edison, dass dem seine Lehrer ihn für komplett doof gehalten haben und haben ihm das auch richtig ausführlich immer wieder gesagt. Ja, und wenn du sowas von Lehrern, die ja in der Schule deine Vorbilder sind, hörst, oder zumindest weißt du, dass die dich ausbilden müssen. Und wenn die dir immer wieder erklären, wie doof du eigentlich bist, ja, ich weiß nicht, ob ich mich dann getraut hätte, irgendwie Dinge zu entwickeln. Und der Mann hat unter anderem die Glühbirne erfunden. Und dann habe ich gegoogelt, der hat 1000 Patente gehabt. Ich hätte gern die Gesichter der Lehrer gesehen, die ihn für dumm erklärt haben. Du musst aber auch irgendwas Klassisches machen oder erfinden, eine Marke erfinden oder irgendwas machen, was vorher nicht gemacht wurde. Und da müsst ihr mal gucken, da gibt's eine Menge Menschen, aber eine Dame, die hat von 1883 bis 1971 erlebt und vor allen Dingen Frauen wissen sofort, wen ich meine, Coco Chanel. Der Name Chanel, obwohl die Dame 71 gestorben ist, wenn du in irgend so ein Kaufhaus gehst und gehst da in so eine Modeabteilung oder so eine Parfümabteilung, taucht der Name sofort auf. Das heißt, diese Marke, das, was die da kreiert hat, hat überlebt, sie überlebt und ist trotzdem, dass sie schon seit 71 tot ist, ist dieser Name immer noch in aller Munde. Was du auch brauchst als Ikone, ist eine gewisse Anziehungskraft. Das heißt, du musst für dein Thema begeistern, du musst ein gewisses Charisma haben. Da ist mir sofort eingefallen, da habe ich nicht googeln müssen, gar nichts, Mick Jagger, Keith Richards. Also, wenn man ein klein bisschen sich mit Musik befasst, kommt man automatisch an diesen beiden Pionieren nicht vorbei. Mal abgesehen davon, dass die mit 80 Jahren, ich glaube der eine ist 79, der andere 80, immer noch auf den Bühnen dieser Welt stehen und die Menschen kirre machen mit ihrer Performance. Die haben dieses Charisma auch entwickelt. Wer sich in der Musik ein bisschen auskennt, weiß, dass der Keith Richards mit ganz einfachen Gitarrenriffs bei den Rolling Stones die Musik oder die Musikwelt allgemein revolutioniert hat. Und der Jagger steht heute noch auf der Bühne und zappelt rum, als wäre er 30. Jo, und letztens, und da komme ich jetzt auf unsere Feuerwehr zu sprechen, muss es in irgendeiner Form außergewöhnliche Veränderungen geben, dass du als Ikone mit besonderem Charisma giltst. Die Ikone im Feuerwehrwesen, und auch da wissen alle Feuerwehrleute, oder sagen wir mal die allermeisten Bescheid, heißt Paul Neil Adair. Und dieser Typ, der Amerikaner, der ist in Houston, Texas geboren und ist da auch ums Leben gekommen, also gestorben, der ist nicht ums Leben gekommen, hieß, weil er rote Haare hatte in Feuerwehrkreisen und auch so in seiner Welt drumherum, Red Adair, also der mit den roten Haaren. Ne? Aus meiner Sicht ist es tatsächlich der berühmteste Feuerwehrmann der Welt gewesen und auch immer noch. Wie gesagt, 89 Jahre ist er alt geworden, in Houston, Texas, 1915 geboren und bis 2004, da ist er verstorben, am gleichen Ort in Houston, Texas, gelebt. Ja, und sein Werdegang, sowas beeindruckt mich einfach, wie aus so einem, ja, einem Menschen so eine Berühmtheit werden kann und das ist bei ihm relativ klar. Der Mann ist einer von 8 Kindern gewesen und hat mit 14 Jahren die Schule verlassen. Also nix Abitur, nix Realschulabschluss, nix Studium, nix Doktor, nix Professur, Ingenieur oder so weiter. Er war Gelegenheitsarbeiter und das war damals besonders tragisch in den USA, weil es eben so eine Wirtschaftskrise gab. Und als Gelegenheitsarbeiter hat er sich so durchgeschlagen, ist dann irgendwann zu einer Eisenbahngesellschaft, hat dann auch so Gelegenheitsjob dort gemacht und ist dann als Hilfsarbeiter in die Ölindustrie gegangen. Er war dann in der texanischen Ölindustrie, ist er da auf Ölfeldern rumgesprungen und hat da eben Zuarbeiten gemacht. Und irgendwann hat dann in einem dieser texanischen Ölfelder eine Feuer gefangen und hat gebrannt. Wie so ein Ding brennt, wissen wir Feuerwehrleute ja nur zu gut, auch wenn wir das selbst nicht aus der Nähe erlebt haben, also ich zumindest nicht, Ölquelle habe ich nie gelöscht, aber man kann sich in etwa vorstellen, wie sowas ausschaut oder hat es schon im Netz oder im TV gesehen. Vor allen Dingen haben diese Menschen, die solche Brände bekämpfen, natürlich Angst, und auch das wissen wir Feuerwehrleute alle gut, vor einem sogenannten Blowout, das tut dann einen Schlag und dann war es das. Ich komme daher auch noch auf ein Einsatzbeispiel, wo genau das passiert ist. Und er hat als einziger bei einer brennenden Ölquelle in Texas, hatte die Nerven behalten und ist dahin, trotz dieser Hitze, und hat das Ventil geschlossen und zack, war das Feuer aus. Und alle haben sich angeguckt und gesagt, mein lieber Mann, der hat aber Mut. Der, oh wow, ja. Und es gab damals auch einen ganz berühmten US-amerikanischen Feuerwehrmann, der hieß Kinley. Den kannte ich jetzt nicht, aber ich glaube, in den USA ist er auch weitgehend bekannt. Der hat das mitgekriegt und hat dann den Red Adair zu sich geholt und hat ihn dort eine Lehre machen lassen. Im Prinzip im Feuer ausmachen. Das war jetzt kein anerkannter Lehrberuf, aber er hat ihn, sagen wir mal, unter seine Fittiche genommen. Und die haben dann 14 Jahre zusammengearbeitet. Und irgendwann kam sie auf die Idee, dass man so einem Großfeuer, das ja ganz schwierig, kannst ja nicht mit Wasser ablöschen oder eben mal ein bisschen Pulver draufkippen oder Schaum, das funktioniert ja null, ja. Aber die kamen auf die Idee, dass diese brennenden Ölquellen durch Sauerstoffentzug gelöscht werden könnten. Und wie kann man nun so einem fauchenden Ungeheuer den Sauerstoff entziehen? Und dann haben die beiden, und ich kann mir genau vorstellen, was damals in der Feuerwehrwelt los war, in den späten 50er Jahren angefangen, Dynamit zu benutzen, um diese Brände auszubekommen. Ja, wie gesagt, als die ersten Feuerwehrleute und Spezialisten weltweit das gehört haben, was sie da vorhaben, haben sie wahrscheinlich gedacht, also die haben ja jetzt komplett die Nerven verloren. Und der Red Adair hat das dann weiterverfolgt, hat sich dann aber auch selbstständig gemacht und hat 1959 die sogenannte Red Adair Company gegründet, mit der er dann eben diese speziellen Brandbekämpfungen an Öl- oder Gasbränden nicht nur verfolgt hat, sondern ja aus Sicht aller Feuerwehrspezialisten revolutioniert hat. Ich glaube, das kann man noch mit Fug und Recht sagen. Er ist eine Ikone der Feuerwehr, da bin ich absolut ganz sicher. 1962 hat er in der Sahara, jetzt nur mal als Beispiel, was dieser Typ geleistet hat, ja ein das Teufelsfeuerzeug ausbekommen. Was war da? Da war eine 250 Meter hohe Gasquelle, die gebrannt hat und das über 6 Monate. Die komplette Feuerwehrwelt hat ein Löschen dieser Gasquelle für nicht möglich gehalten, weil die mit einem solchen Druck aus dem Erdboden kam und sich dann entzündet hat, dass 250 Meter hoch gebrannt hat. Und das ist schon ein Ding, weil er hat dann wochenlang berechnet mit seinem Team und dann hat er 340 Kilogramm Nitroglycerin auf diesen Brand gejagt, hat es zur Detonation kommen lassen und das Feuer war aus. Dass du bei solchen Geschichten einen Grad an Berühmtheit erlangst, scheint logisch, ne? Das war auch so. Und es ging so weit, dass er dann mehrere Brände in dieser Form gelöscht hat. Unter anderem hat er das auch in Deutschland gemacht. Also der war dann auch hier nicht nur bekannt durch diese Geschichten, sondern er ist auch hier nach Deutschland gekommen, in viele Länder dieser Welt. Ich glaube, der hat über 1000 Großfeuer gelöscht, ja, muss man sich mal reinziehen. Das ist ja auch nicht ganz ungefährlich. Er war in Frankenthal in der Pfalz, es war glaube ich in den 60er Jahren, da haben 40.000 Kubik Gas nicht gebrannt, aber die sind ausgetreten unter großem Druck und das Gleiche ist in Bierwangen in Bayern passieren, da waren es allerdings 400.000 Kubik Gas und er hat ganz einfach diese Bohrlöcher verschlossen. Das hat er mit Beton gemacht oder mit anderen Materialien. Da gab es auch eine Geschichte mit Bakelit, aber das konnte ich nicht so genau recherchieren. Aber er hat auf jeden Fall da sehr innovativ ist er da dran gegangen. In der Nordsee Piper Alpha haben auch viele Feuerwehrleute, die sich nur annähernd mit Großbränden befassen, schon mal gehört, weil da sind auf einen Schlag bei einem Großfeuer 167 Menschen ums Leben gekommen. 3 Wochen war dieses Großfeuer am Brennen und er hat ebenfalls mit Beton dieses Loch verschlossen. Wie er das ganz genau gemacht hat, das kann ich euch auch nicht sagen, weil da bin ich kein Spezialist. Vielleicht müssten wir die Kameradinnen und Kameraden von Ed Fire mal fragen. Die sind ja auch in diesen Dingen unterwegs und löschen Waldbrände und vieles mehr. Nötigt mir auch jeden Respekt ab. Ja. Im Jahr hat der Red Adair mit seinem Team insgesamt im Schnitt 42 Großbrände bekämpft und ausgemacht. Wie gesagt, der Mann nötigt mir jeden Respekt ab. Und da ist nicht nur die Feuerwehrwelt drauf aufmerksam geworden, sondern auch Hollywood. Und es gab in den Staaten späte 60er Jahre einen Film mit John Wayne, übrigens auch eine Ikone, wie ich finde, Hellfighters hieß dieser Film. Ja, in Deutschland haben sie dann den deutschen Titel draus gemacht, Die Unerschrockenen. Hellfighters gefällt mir ein bisschen besser als Titel, weil das trifft auf den Red Adair, glaube ich, ziemlich zu. Ja, es gab noch was, wo er geglänzt hat, und zwar nach dem letzten Golfkrieg hat dieser Bekloppte, dieser Saddam Hussein auf seinem Rückzug nochmal von den 1000 dort existierenden Ölquellen ungefähr 2/3 angezündet, so wie ich es rausgegoogelt habe. Und ja, das war 1974, ja genau, da war das. Und man hat, also die Experten haben gesagt, das so viele Ölquellen, also über 500 Ölquellen auszubekommen, das dauert ungefähr 3 Jahre. Der Red Adair mit seinem Team wurde angefordert und er hat sie in 9 Monaten ausbekommen. Es gab bei dieser ganzen Aktion und überhaupt in seiner ganzen Karriere mehrere Verletzungen. Auch er selbst hat mehrere erlitten. Es gab aber keinen einzigen Toten bei seinen Einsätzen. Und wisst ihr, was ihn noch zur Ikone macht? Und das hat mich bald vom Hocker gehauen. Der Mann hat natürlich sehr viel Geld verdient. Und das auch, glaube ich, zu Recht. Er hat das Feuerlöschwesen revolutioniert. Er hat sich selbst so oft in Gefahr gebracht. Er hat ein ganzes Team beschäftigt und hat denen hat sie in Arbeit und Lohn gebracht. Und hat so viel Leid auf dieser Welt verhindert. Und trotzdem hat diese Ikone noch Kinderhilfswerke, medizinische Institute und Stiftungen unterstützt. Ja, Kameradinnen, Kameraden, wenn der Red Adair keine Ikone ist, dann weiß ich's nicht. Ich weiß aber auch, dass als ich in der Feuerwehr groß wurde, dieser Mann bei uns immer wieder ein Thema war. Und gerade von den älteren Kameradinnen, Kameraden, die das natürlich in ihrem Großwerden in den 60er, 50er, 60er Jahren, wo sie schon Feuerwehrmitglied waren, war dieser Mann in aller Munde, weil er das eben begonnen hat, solche Riesenbrände auszumachen. Die Art und Weise, wie er das gemacht hat mit Nitroglycerin, mit Dynamit und so weiter. Jo, das war natürlich umstritten, das kann man sich vorstellen. Aber er hat Erfolg gehabt. Er hat sich nicht von seinem Weg abbringen lassen. Für mich sind somit Ikonen, auch bei dem, was ich als Voraussetzung, eine solche zu werden, vorhin angeschnitten habe, sind eben für mich auch Vorbilder. Und das gilt genauso auch fürs Feuerwehrwesen. Ich persönlich glaube, wir brauchen Menschen, die uns sowas vermitteln können, damit wir ihnen nacheifern können. Kameradinnen, Kameraden, Red Adair, einer der berühmteste Feuerwehrmann der Welt. Und ich kenne ein paar Pioniere, ich will nicht sagen Ikonen, aber Pioniere im Feuerwehrwesen, die sich auch so viel trauen, was Neues zu implementieren, sich trauen, Dinge voranzubringen, die noch nicht en vogue sind, die ersten Frauen in Feuerwehren und vieles mehr. Und ich glaube eben, dass genau das durch diese Menschen auch viele, viele, viele Feuerwehrleute, Frauen und Männer motiviert werden, ihren Job zu machen. Und deswegen ist es gut, dass es diese Menschen gibt. Kommt gesund aus allen Einsätzen nach Hause. Servus, hallo und gute.